Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Ulrike Herrmann, Wirtschaftsredakteurin bei der Berliner Tageszeitung, also bei der TAZ. Guten Tag, Frau Herrmann.
Ja, guten Tag.
Wie geht's Ihnen? Wie ist es in Sachen Weihnachtsstimmung? Sind Sie schon ganz in Stimmung? Haben Sie die Plätzchen schon gebacken?
Ja, also für mich fängt Weihnachten in dem Moment an, wo ich eine Stolle backe. Das ist ja durchaus ein aufregendes Geschehen, weil jedes Mal wieder die Frage ist, ob der Hefeteig
gelingt.
Ja, ob der Hefeteig aufgeht. Ja. Und wenn das dann geklappt hat, dann ist irgendwie Weihnachten.
Und wie war es diesmal? Hat es geklappt?
Also soweit ich sehen kann, super. Also man muss den ja dann liegen lassen, den Stollen. Man kann ja nicht sofort aufschneiden. Aber ich würde mal denken, es hat geklappt, ja.
Na gut, dann werden Sie den kosten. Wahrscheinlich nehmen Sie ihn irgendwohin mit und werden nicht in Berlin Weihnachten feiern?
Nee, also man hat das Gefühl, alle Berliner sind weg. Ich gehöre jedenfalls auch dazu. Ich werde noch nach Hamburg fahren. Aber ganz Berlin ist ja schon leer.
Ein bisschen
nicht?
Leer, ja, das stimmt. Wenn man mit der U-Bahn fährt, ist man der einzige Mensch. Naja, nicht ganz der einzige. Schön, dass Sie da sind, Frau Herrmann. Wir werden diesen Tag sortieren, auf die Themen des Tages blicken. Gleich geht es um die Kinder in den Flüchtlingslagern in Griechenland. Robert Habeck hat vorgeschlagen, die nach Deutschland zu holen. 4.000 Kinder, meint er, könnten nach Deutschland kommen. Holt 4.000 Kinder aus den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln nach Deutschland. Das hat der Grünen-Chef Robert Habeck gesagt, erst in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und dann hat er es nochmal bekräftigt.
Die Lage dort spottet jeder Beschreibung. Die Zelte sind nass, hunderte von Menschen teilen sich eine Toilette. Wir haben Berichte von den Kindern, dass sie suizidgefährdet sind, dass sie traumatisiert sind. Neulich ist ein Säugling dehydriert, also gestorben daran. Und deswegen ist jetzt die Forderung, eine Art Soforthilfeprogramm aufzulegen und die Kinder dort rauszuholen. Das sind ungefähr 4.000. Wenn Deutschland sich ein bisschen beteiligt, werden andere europäische Länder uns helfen. Aber wir können bei allem, was zu tun ist, die Kinder dort nicht lassen.
Also die Europäer werden sich dann beteiligen auch. Aber erstmal ist dieser Appell an Deutschland gerichtet. Hat er recht, Robert Habeck, Frau Herrmann?
Ja, ich finde ja. Also wobei ich glaube, dass es nicht reicht, nur die Kinder zu holen. Denn dann ist ja die Frage, wer soll sich denn um sie kümmern? Also man müsste auch die Eltern mit nach Deutschland holen. Was ja an dieser ganzen Flüchtlingsdebatte irgendwie auffällt, sind eigentlich zwei Dinge. Das eine ist, es handelt sich hier um 4.000 Kinder. In Gesamteuropa leben 500 Millionen Menschen. Das ist die Einwohnerzahl der EU. Also es ist immer überhaupt nicht zu verstehen, warum wenige tausend Menschen dann immer gleich sozusagen das gesamte EU-Boot zum Schwanken bringen soll. Und das Zweite, was ja so erstaunlich ist, ist die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Also während jetzt Flüchtlinge auf Lesbos sitzen oder auf Samos und nicht weiterkommen, ist gleichzeitig Gesundheitsminister Spahn weltweit unterwegs, weltweit, bis in die Philippinen ist er gereist, um irgendwie Pflegekräfte anzuheuern. Also es ist ja nicht so, dass wir keine Fremden bräuchten, um hier unseren Arbeitsmarkt stabil zu halten. Das heißt, man müsste doch irgendwann mal dazu kommen, das zu koordinieren. Also am besten wäre ja in einer idealen Welt, man würde die Flüchtlinge, die sowieso kommen wollen, zu Pflegern ausbilden.
Mhm. Dann, es geht tatsächlich dann darum, auch die Eltern mit nach Deutschland kommen zu lassen und nicht die Kinder alleine zu holen. Denn Sie sagen vielleicht auch, könnte ich mir vorstellen, es macht gar keinen Sinn, die Kinder alleine zu holen, denn sie von ihren Eltern wegzunehmen, scheint keine gute Lösung zu sein.
Nee, wer soll die denn betreuen? Das Problem ist ja ganz generell in Deutschland, dass es sowieso schon zu wenig Betreuer in jeder Hinsicht gibt. Es gibt zu wenig Altenpfleger, es gibt zu wenig Kindergärtner, es gibt sozusagen in den gesamten sozialen Berufen zu wenig. Das heißt, die Kinder müssten eben mit ihren Eltern kommen dürfen.
Gut, ich weiß es nicht, ob das direkt so übergangslos möglich wäre, genau diese Flüchtlinge, die jetzt kommen wollen, zu Altenpflegern auszubilden.
Das
Fachkräfteeinwanderungsgesetz sozusagen, was das möchte, das Fachkräfteeinwandern zielt ja sozusagen wirklich auf Menschen, die jetzt schon ausgebildet sind und die gerne kommen wollen.
Ja, natürlich, das ist jetzt auch aus meiner Sicht nicht so ein Sofortprogramm nach dem Motto, jetzt die jetzt auf Lesbos sind, werden morgen zu Altenpflegern ausgebildet. Nur ich glaube, dass man ja perspektivisch sich in Europa darauf einrichten muss, dass es Flüchtlinge immer wieder geben wird. Ich glaube, hier ist immer noch die Idee, es kommen nie wieder Fremde. Das war das letzte Mal irgendwie. Jedes Mal wieder wird diese Illusion erzeugt. Und dann kann man doch mal versuchen daraus, wenn Menschen kommen wollen aus ihren aus den Bürgerkriegsgebieten, das ist ja immer die Region, aus der sie stammen, dann könnte man doch mal versuchen, das beides zu kombinieren.
Jetzt gucken wir noch mal genau auf die Lage in diesen Flüchtlingslagern im Osten der Ägäis. Die Lage ist dramatisch. Da sind nach Angaben aus Athen um die 40.000 Menschen untergebracht. Aber Platz ist da nur für 7.500, 8.000 Menschen etwa. Also diese Lager sind hoffnungslos überfüllt. Und jetzt ist die Frage, wie geht denn die Bundesregierung ein auf diesen Vorschlag von Robert Habeck? Das Bundesinnenministerium sagt, können wir erstmal so nicht machen, wie Habeck das meint. Der Innenstaatssekretär Helmut Teichmann hat im ARD-Morgenmagazin das Folgende gesagt.
Wir setzen nicht auf eine nationale Lösung, sondern wir setzen auf eine europäische Lösung. Und Minister Seehofer hat das Mitte Dezember auch mit den beiden neuen Kommissarinnen, die für Migration zuständig sind, Herr Schinas aus Griechenland und Frau Johansen aus Schweden, so besprochen und hat dringend gleich zu Beginn des neuen Jahres eine europäische Lösung angemahnt.
Die europäische Lösung, kommt die?
Also ich glaube schon, dass sie kommen wird. Also es wäre jedenfalls sehr sinnvoll, weil das, was wir bisher hatten, Dublin, funktioniert ja gar nicht. Also Dublin heißt ja, man kann die Leute immer dahin zurückschicken, wo sie als erstes aufgeschlagen sind in der EU. Sprich, das ist dann immer Griechenland oder im Zweifel Bulgarien. Und das funktioniert ja nicht. Also Dublin würde bedeuten, dass alle Flüchtlinge, die überhaupt kommen, immer in Griechenland bleiben müssten. Damit ist Griechenland aber eindeutig überfordert.
In der Tat sagt zum Beispiel auch Manfred Weber, das wäre jetzt wirklich eine gute Idee, jetzt gerade in dieser Situation nochmal über ein neues europäisches Asylsystem nachzudenken. Aber ich meine, wir wissen, wie schwierig das war in der Vergangenheit.
Ja, genau. Aber die, also nur zwei Dinge sind ja klar. Erstens, Griechenland kann die Flüchtlinge nicht alle alleine versorgen. Zweitens, es werden noch mehr Flüchtlinge kommen, denn das hat Erdogan ja schon angekündigt, dass die neuen Flüchtlinge, die in Syrien in Anführungsstrichen produziert werden, dadurch, dass man jetzt die Provinz Idlib bombardiert, dass die nicht in der Türkei bleiben können, weil die Türkei schon so viele Flüchtlinge hat und in einer Wirtschaftskrise ist. Das heißt, es werden immer noch mehr Flüchtlinge kommen. Und darauf muss sich Europa eben tatsächlich einstellen. Und wie gesagt, ich glaube ja, dass die Akzeptanz am größten wäre, auch in der Bevölkerung, wenn man eben irgendwie dafür sorgen würde, dass diese Flüchtlinge hier die Lücken im Arbeitsmarkt schließen.
Die Griechen sagen tatsächlich, dass im nächsten Jahr 100.000 neue Migranten auf den griechischen Inseln erwartet werden.
Ja.
Und die Türkei sagt, sie kann diesen Zustrom nicht alleine schultern. Gut, jetzt geht es erstmal um diese 4.000. Wir stehen kurz vor Weihnachten. Gibt natürlich einige, auch aus den kirchlichen Reihen, zum Beispiel Herr Bedford Strom von der evangelischen Kirche, der sagt auch, die Heilige Familie war eine Flüchtlingsfamilie. Es stünde den Deutschen gut an, jetzt einfach die es jetzt gerade akut nötig haben, aufzunehmen und ihnen zu helfen.
Ja, wie gesagt, also es ist für Deutschland überhaupt kein Problem, einige tausend Flüchtlinge aufzunehmen. Hier alleine wohnen schon 80 Millionen, in der gesamten EU 500 Millionen. Also das ist ja absurd, jetzt so zu tun, als könnte man keine 4.000 Kinder retten.
Sagt Ulrike Herrmann von der Taz. 10 Milliarden Euro kostet es, die Pipeline Nord Stream 2 zu verlegen, die also durch die Ostsee führen soll von Deutschland nach Russland. Die Amerikaner haben die Firmen, die daran beteiligt sind, mit Sanktionen belegt. Eine Schweizer Firma hat sofort die Arbeiten eingestellt. Und dieser Streit jetzt zwischen den USA und insbesondere auch zwischen Deutschland geht weiter. Die Deutschen sagen, das geht so nicht, was die Amerikaner da tun. Wir hören mal den Vizekanzler Olaf Scholz.
Solche Sanktionen sind ein schwerer Eingriff in die inneren Angelegenheiten Deutschlands und Europas und der eigenen Souveränität. Das lehnen wir entschieden ab. Und es ist im Übrigen auch etwas, was sich unter Freunden, die in der NATO miteinander verbunden sind, überhaupt nicht gehört.
Verstehen Sie den Frust, Frau Herrmann?
Ja, also das ist schon sehr seltsam, dass die USA denken, dass sie da Sanktionen verhängen könnten.
Was sie aber de facto tatsächlich tun. Uns zugeschaltet aus dem Hauptstadtstudio Volker Findhammer. Herr Findhammer, was wird denn jetzt konkret passieren? Also diese schweizer-niederländische Firma Allseas hat die Arbeit eingestellt. Es fehlen noch 300 Kilometer, um die Pipeline fertigzustellen. Wer wird diese 300 Kilometer bauen?
Naja, erstmal muss man schon mal feststellen, die Firma konnte gar nicht anders, als die Arbeit einzustellen, wenn sie im US-Geschäft weiterhin tätig bleiben will, weil da geht es natürlich auch um die Vermögen der an der Firma Beteiligten, um mögliche Geschäftsbeziehungen zu den USA. Also vor dem Hintergrund konnte diese schweizerisch-niederländische Firma erst gar nicht anders. Und jetzt gibt es schon die Idee, dass russische Verlegeboote das machen sollten. Da liegt eines beispielsweise hier im Ostseehafen Mukran. Aber das gilt nicht als technisch ausgereift genug, um die Bedingungen vor der dänischen Küste erfüllen zu können. Da gibt es wohl noch ein weiteres russisches Verlegeschiff. Das müsste aber erst einmal den weiten Weg auf sich nehmen, weil es nicht gerade hier in der Ostsee unterwegs ist. Aber das könnte dann quasi der Fall sein, dass russische Schiffe die Arbeit übernehmen. Und dann wären zumindest dieser Teil aus den Sanktionen frei. Wobei, wir müssen uns erinnern, das ist eine Debatte, die geht ja schon weit über ein Jahr zurück. Der amerikanische Botschafter hat ja im vergangenen Dezember schon angekündigt, dass so etwas kommen wird. Und jetzt wird es konkret umgesetzt, weil die USA an dieser Stelle eben den Druck erhöhen wollen.
Und dieser Botschafter Richard Grenell hat jetzt auch wieder getwittert. Er hat gesagt, die Sanktionen seien eigentlich im europäischen Interesse. Denn immerhin hätten verschiedene europäische Länder, die EU-Kommission und das EU-Parlament ja Bedenken gegen diese Pipeline. Also ja, natürlich ist das Argument immer, Frau Herrmann, dass die Europäer sich hier abhängig machen vom russischen Gas und dass es besser wäre, wenn sie ihre Energiequellen diversifizieren.
Ja und nein. Also ich glaube, dass es nicht im Interesse sein kann, der Europäer Russland zu destabilisieren. Also Russland muss sein Gas verkaufen und irgendjemand muss es auch abnehmen. Und es ist ja nicht so, dass dann nur Deutschland abhängig wäre, sondern auch Russland. Also in dem Moment, wo es eine Pipeline gibt, hat die zwei Enden und beide Enden müssen dann mitspielen, weil sonst diese ganze Pipeline und die Milliarden, die man da investiert hat, völlig sinnlos wären. Insofern, und man muss sich vielleicht nochmal daran erinnern, dass Deutschland auch im Kalten Krieg Gas aus Russland gekauft hatte. Wir haben immer Gas aus Russland gekauft und das war bisher eigentlich immer eine sehr gute Idee. Auch die Entspannung unter Gorbatschow, die Wiedervereinigung, alles wäre nicht denkbar gewesen, wenn man nicht auch gleichzeitig den Russen immer entgegengekommen wäre. Also was haben wir denn davon, wenn die Russen plötzlich dann sozusagen ein armes Land im Osten Europas wären?
Aber bei dieser Pipeline kommt natürlich noch eine besondere Schwierigkeit hinzu. Der Umgehungstatbestand, dass eben die Ukraine und Polen von der Pipeline nicht mehr berührt werden, sorgt natürlich für politischen Unmut. Wir erinnern uns zurück, es gab ja damals schon die Transportschwierigkeiten im Ukraine-Krieg. Das war ja auch eine Auseinandersetzung, weshalb es zu der Pipeline überhaupt kam. Und dann halt die Frage, dass Länder wie Polen in der EU und die Ukraine nicht in der EU wirtschaftlich stark abhängig sind von den Transitgebühren dieser Pipelines. Und das sorgt natürlich für diesen politischen Druck, den es in dem Zusammenhang auch gibt.
Na, und da muss man natürlich jetzt mal Herrn Findhammer insofern recht geben, als natürlich kaum gab es die Drohung aus den USA und die Sanktionen. Was passierte? Ukraine und Russland haben sich in ihrem Gasstreit geeinigt. Also man kann schon sehen, dass der Druck aus den USA was erreicht hat. Trotzdem finde ich das schwierig, dass die USA Sanktionen aussprechen und man klar erkennen kann, dass das Ziel der USA eigentlich ist, ihr eigenes Schiefergas auf den Markt zu drücken, das aber teurer ist.
In der Tat, das wird immer gesagt, die Amerikaner möchten ihr eigenes Flüssiggas, was sie aus Fracking gewinnen, an die Europäer verkaufen. Was ist da dran, Herr Findhammer?
Naja, da wird mit hohem Aufwand werden Flüssiggasterminals gebaut in Europa. Da gibt es tatsächlich erste Abkommen, dass eben dieses Flüssiggas auch nach Europa geliefert werden soll. Die USA möchten das ja verkaufen, weil sie eben durch die Fracking-Aktivitäten da hohe Gas, also starker Gasproduzent geworden sind. Und dann braucht es eben solide Abnehmepartner, die vor allen Dingen auch die entsprechenden Abnahmekapazitäten überhaupt vom Markt nehmen wollen. Und deswegen auch dieser massive politische Druck. Die Bundesregierung hat das ja unterstützt, hat mit seinem Subventionen dazu beigetragen, dass eben diese Gasterminals aufgebaut werden. Und dann gibt es jetzt schon die politischen Gegenreaktionen. Jürgen Trittin beispielsweise hat heute Morgen gefordert, dass eben diese Gasterminals nicht mehr subventioniert werden sollen als mögliche Gegenreaktion auf den Druck aus den USA. Aber die Bundesregierung hält sich da noch vehement zurück. Die Regierungssprecherin Ulrike Demmer sagte gerade vor einer Viertelstunde, man schaue sich das jetzt mal alles genau an, was es da für Reaktionen gäbe, für Auswirkungen gäbe der möglichen Sanktionen. Und dann wolle man zu entsprechender Zeit auch reagieren.
Gut, dann werden wir die Sache weiter beobachten. Aber Frau Herrmann will unbedingt noch einen Satz dazu sagen.
Ja, also was man ja natürlich langfristig sehen muss, ist, wir haben hier eine Klimakatastrophe, die dadurch entsteht, dass man fossile Brennstoffe nutzt. Gas ist ein fossiler Brennstoff. Das heißt, diese Idee, wir werden jetzt jahrzehntelang Gas verfeuern, wird gar nicht funktionieren, weil wir irgendwie komplett auf erneuerbare Energie umsteigen müssen.
Und vor dem Hintergrund ist das Fracking-Gas noch umweltschädlicher als das Pipeline-Gas aus Russland.
Ja, genau. Insofern kann man Fracking eigentlich nicht unterstützen. Danke, Volker Findhammer, ins Hauptstadtstudio. Dankeschön. Und Ulrike Herrmann bleibt hier im Studio, Wirtschaftsredakteurin bei der taz. Ulrike Herrmann von der taz, wir sortieren gemeinsam den Tag und wollen jetzt mal über Arbeitszeit sprechen. Das ist natürlich ein Thema, was Sie als Wirtschaftsjournalistin immer wieder beschäftigt. Und jetzt hat der neue SPD-Chef Norbert Walter-Borjans gesagt, wir bräuchten engere Grenzen für die Arbeit am Wochenende. Ich nehme an, Frau Herrmann, Sie sind jemand, der auch oft am Wochenende arbeitet. Sind
ja, klar.
Sie der Meinung, dass man engere Grenzen, die auch gesetzlich verbrieft werden, braucht?
Das ist sehr schwierig zu sagen. Also ist natürlich klar, dass Journalisten am Wochenende arbeiten müssen, sonst gibt es montags keine Zeitung. Und es müssen sehr viele Leute am Wochenende arbeiten, nicht nur Polizisten und Pflegekräfte, die bei Herrn Walter Borjans ausdrücklich vorkamen, sondern natürlich zum Beispiel auch die Kellner in Restaurants.
Die Bäcker,
ja, genau,
die Bauern.
Also es gibt sehr viele Menschen. Ich glaube, das Problem ist nicht so sehr die Frage, ob man sonntags jetzt arbeitet oder nicht, sondern es sind zwei Dinge wirklich wichtig. Das eine ist, dass es weitgehend freiwillig geschieht, also dass die Leute nicht gegen ihren Willen dahin gezwungen werden können. Und das zweite ist natürlich, dass es ordentlich bezahlt wird. Und ich finde ja, dass man eigentlich vor allen Dingen auf diese Frage der Löhne wirklich achten muss als SPD. Nicht? Der Mindestlohn mit 9,35 Euro ab 2020 ist zu niedrig. Es gibt zu viel Leiharbeit, es gibt zu viel Werkverträge. Es gibt, also gerade die unteren Lohngruppen werden tatsächlich ausgebeutet, aber eben nicht nur sonntags, sondern eigentlich immer. Und ich fände es wichtiger, statt sich jetzt auf diese Sonntagsarbeit zu kaprizieren, dass man generell jede Form der Ausbeutung erstmal beendet.
Mhm. Ihm ging es, glaube ich, jetzt darum, die Digitalisierung in den Blick zu nehmen und auch zu fragen, ob das dazu führt, dass wir eben immer erreichbar sein müssen, auch am Wochenende, weil er hat ja auch gesagt, es geht ihm sozusagen nicht nur um diese engeren Grenze für die Arbeit am Wochenende ganz generell, sondern er möchte auch ein Recht auf Nichterreichbarkeit in ein Gesetz schreiben und ein Recht auf Homeoffice.
Ja, genau, das gehört ja auch zusammen. Also in dem Moment, wo man ein Homeoffice hat, ist ja klar, dass man eigentlich auch immer erreichbar ist, weil man ja dann da zu Hause arbeitet.
Man könnte ja sagen, freitags habe ich Homeoffice und am Samstag nicht mehr.
Ja, ja, genau. Und deswegen, also in dem Moment, wo man Homeoffice hat, braucht man eigentlich auch eine Regel der Nichterreichbarkeit, weil sonst sind die Leute irgendwie 24 Stunden Standby da in ihrem Homeoffice tätig. Und da gebe ich ihm völlig recht, das muss man auch unterbinden und tatsächlich dann irgendwie Arbeitszeiten festlegen, das kann man dann ja auch alles digitalisiert kontrollieren.
Muss man das dann alles tatsächlich in ein Gesetz schreiben?
Ja, ja, ich glaube, man muss aufpassen, der Kampf läuft eigentlich gerade anders, nämlich ob man das Gesetz, das es ja schon gibt, also wie viele Wochenstunden man da arbeiten darf, wie das verteilt wird auf die Tage und so weiter, dass das aufgeweicht wird. Also es ist, ich glaube, das ist ein Abwehrkampf. Und den muss man natürlich gewinnen. Also was nicht gehen kann, ist, dass die Leute dann eigentlich permanent arbeiten.
Wie steht es mit Ihren Vorsätzen, Frau Herrmann, fürs neue Jahr, eine Donauwelle im Yoga-Zentrum?
Nee, ich glaube, meine Vorsätze sind, mehr wandern zu gehen.
Okay. Ulrike Herrmann hier zu Gast von der taz. Und wir blicken nicht nur auf diesen Tag, sondern auch mal jetzt zurück auf das vergangene Jahr und auch auf das vergangene Jahrzehnt. Es geht ja eine Dekade zu Ende, Silvester 2019. Was hat diese Dekade ausgemacht, 2010 bis 2020, also bis 2019? Ein Wort, sagt der Wirtschaftswissenschaftler Hendrik Enderlein. Er sagt das Wort Stagnation. Deutschland habe sich in den letzten 10 Jahren etwas ausgeruht.
Das ist das Jahrzehnt vielleicht der strategielosen Selbstgefälligkeit, wo wir vor uns hergelaufen sind. Und natürlich um uns rum ist die Welt zusammengebrochen in vielen Bereichen. So ist Deutschland ja auch immer porträtiert worden in den letzten Jahren als das Land, das als einziger Fels noch in der Brandung steht. Und gleichzeitig haben wir aber auch nicht viel getan. Wir haben nicht viel investiert, wir haben nicht viel getan, um unser Land strukturell zu erneuern. Denken Sie an die deutschen Unternehmen, denken Sie an unser Bildungssystem. Es ist nicht so, dass das ein Jahrzehnt ist, das uns weitergebracht hat, sondern es war ein Jahrzehnt der Konsolidierung, der Stabilisierung auf hohem Niveau, aber ohne, dass wir jetzt wissen, wohin wir im nächsten Jahrzehnt laufen werden.
Also letztendlich strategielose Selbstgefälligkeit, stimmen Sie zu?
Naja, also die Punkte, die er genannt hat, die stimmen zwar irgendwie. Also es wird wenig investiert, das ist ein großes Problem. Aber das ist ja jetzt nicht das Ganze, was passiert ist. Also wenn man jetzt nur ein paar Punkte herausgreift, also zum Beispiel sind wir 2011 endgültig aus der Atomenergie ausgestiegen. 2015 haben wir 1 Million Flüchtlinge aufgenommen. Wir haben die Eurokrise nicht komplett bewältigt, aber sie hat bedeutet faktisch, das ist, glaube ich, den meisten Bürgern gar nicht klar, dass die Rolle der Europäischen Zentralbank sich komplett geändert hat. Wir sind kurz davor, die schwarze Null zu kippen. Also es tut sich eine Menge. Ich finde das jetzt Quatsch zu behaupten, das sei ein Jahrzehnt der Stagnation gewesen.
Aber wenn ich das trotzdem nochmal aufnehme, was er da sagt, habe ich schon auch das Gefühl, dass er recht hat. Es hat Mut gefehlt, zum Beispiel in die Bildung, zum Beispiel in die Schienen zu investieren. Warum eigentlich, wo doch so viele Baustellen so klar vor dem Auge liegen?
Ja, das ist in der Tat, wenn man das jetzt nicht nur auf die Investitionen konzentriert, ein echtes Rätsel, weil es ja so ist, das muss man sich mal vorstellen, dass der deutsche Finanzminister, selbst wenn er Kredite aufnimmt, die 10 Jahre laufen, Negativzinsen zahlen muss. Das heißt, er kriegt noch Geld geschenkt, wenn er Geld Darlehen aufnimmt. Und dass man dann in so einer Situation als Staat nicht investiert, das ist tatsächlich schon sehr, sehr seltsam. Und wird sich aber ja jetzt, glaube ich, perspektivisch ändern.
Wird sich vielleicht ändern, trotzdem sehr, sehr seltsam. Würde ich zustimmen. Und wir haben also keine Lösung oder keine Antwort, warum das wohl so gewesen sein mag.
Naja, das sind ideologische Gründe. Also die schwarze Null und die Schuldenbremse. Das sind
gut, aber trotz schwarzer Null hätte man ja investieren können.
Ja, aber
es war das, ja sehr viel Geld in den Kassen.
Ja, das ist aber auch gemacht worden. Also der Haushalt ist, wie die Ökonomen das nennen, expansiv. Also ist schon, man hat das schon um 6 Milliarden ausgeweitet. Jetzt kann man sagen, 6 Milliarden sind auch nichts. Und also man hat schon das Geld ausgegeben, das man so im Rahmen mobilisieren konnte. Aber man hätte eigentlich viel mehr ausgeben müssen, weil dieses Thema hatten wir ja vorhin schon mal kurz, Klimawandel. Da muss man natürlich rasant investieren, denn das muss man sich mal klar machen. Die Deutschen müssen eigentlich bis 2030 ihre CO2-Emissionen halbieren. So, und das kriegt man nur hin, wenn man investiert.
Großes anderes Thema für die Zukunft, die Digitalisierung. Da hören wir auch, was Henrik Enderlein sagt. Haben wir die letzten 10 Jahre genutzt, um uns vorzubereiten? Nein, sagt er.
Ich habe nicht das Gefühl, dass wir immer vorbereitet waren und auch jetzt schon wissen, wo wir stehen in der Digitalisierung. Was macht die Digitalisierung mit unseren Lebensverhältnissen?
Das ist doch eigentlich ziemlich dramatisch, dass wir da nicht vorbereitet sind.
Ja, aber ich meine, eigentlich wird ja alles digitalisiert. Ich glaube wirklich, dass das Problem der Digitalisierung an einer völlig anderen Stelle auftaucht, als die meisten Leute das glauben. Nämlich ist es so, dass das Internet, allein das Internet, jetzt schon weltweit 9% der CO2-Gase emittiert. So, und das wird so nicht weitergehen. Also man wird sich, wenn man hier digitalisiert und immer weiter den Stromverbrauch erhöht, dann muss man sich, glaube ich, vor allen Dingen erstmal fragen, wo eigentlich dieser ganze Ökostrom herkommen soll. Also wir stehen tatsächlich vor Fragen, die hat noch niemand gestellt. Aber das sind Fragen, die vor allen Dingen im Thema Klimawandel liegen.
Und im Thema erneuerbare Energien. Also zum Beispiel dann aus der Windenergie, aus der Solarenergie.
Ja, genau, das reicht alles überhaupt nicht. Und wenn man wirklich hier klimaneutral sein wollte in Deutschland, dann müsste man wahrscheinlich 50% dieser Energie importieren. Wir wären nie autark. Das heißt, man müsste in die Wasserstofftechnologie investieren.
Sie haben es vorhin schon kurz angesprochen, es war trotzdem in den vergangenen 10 Jahren nicht alles nur im Stillstand verfangen, sondern es gab in den Krisen Lösungsvorschläge. Zum Beispiel gab es Krisenprogramme für den Euro, Griechenland, Spanien, Italien. Diese Krise ist überstanden im Großen und Ganzen, aber gleichzeitig hat sich was Neues entwickelt, nämlich populistische Tendenzen sind gestiegen.
Auch die AfD ist neu, genau.
Auch die AfD ist neu. Damit muss man auch umgehen. In der nächsten Zeit sind wir darauf vorbereitet?
Das ist eine Herausforderung, nicht? Das ist ja schon erstaunlich, dass es Rassismus in Deutschland wieder gibt. Also man hätte ja gedacht, dass die Erfahrung mit Hitler und der Zweite Weltkrieg die Deutschen für immer dagegen immunisiert hätte. Leider ist das nicht so. Und das ist natürlich eine enorme Frage, wie man damit umgeht. Was man auf jeden Fall, glaube ich, sehen kann, ist, dass man wird nicht alle AfD-Wähler zurückholen können, aber man wird vielleicht einen Teil wieder zurückholen können, wenn man mehr, wenn man den Sozialstaat ausbaut. Weil die Leute, oft wählen die Leute die AfD, weil sie das Gefühl haben, dass sie abgehängt sind. Und gegen dieses Gefühl muss man irgendwie ankämpfen.
Wir haben eben über die jetzt vergehende Dekade gesprochen. Wir werden das übrigens ausführlich auch noch mal tun in Studio 9 am Morgen, am 30. Dezember, dann also einen Tag vor Silvester in Deutschlandfunk Kultur. Frau Herrmann, jetzt lassen Sie uns tatsächlich dezidiert mal in die Zukunft gucken. Ich habe also Ihr neues Buch hier zur Hand genommen, Deutschland, ein Wirtschaftsmärchen. Und ganz zum Schluss sind Sie dann sehr klar in Ihrem Plädoyer. Sie sagen, wir brauchen eine ökologische Wende und diese Wende könnte kommen, wenn sie von oben sozusagen verordnet würde. Politik lohnt sich, ist Ihr letzter Satz. Wie meinen Sie das genau?
Naja, also ich glaube, jeder weiß, dass der Klimawandel tatsächlich bedrohlich ist. Das nimmt man ja jetzt auch wahr. Selbst in Deutschland gibt es Dürren, die gar nicht wieder enden wollen. Und man sieht jetzt auch die Buschfeuer in Australien und so weiter. Und und sehr viele Leute gehen ja auch schon in die Bioläden, um da einzukaufen und ein Zeichen zu setzen. Aber diese Einzelmaßnahmen des Konsumenten sind immer nur ein politisches Zeichen, aber noch keine ökonomische Lösung, weil man sich ja klar machen muss, dass wenn man diesen Wandel bewältigen will, werden sehr viele Produkte, die wir heute kennen, keine Zukunft haben. Dazu gehören beispielsweise schwere Autos. Dann ist aber die Frage, was machen wir denn mit der Automobilindustrie? Da sind 1,75 Millionen Menschen beschäftigt, indirekt und direkt in Deutschland. Ganze Bundesländer wie Baden-Württemberg oder Niedersachsen leben von der Automobilindustrie. Das heißt, das kriegt man niemals hin, indem da jeder vor sich hin bastelt, sondern das muss man staatlich steuern.
Jetzt haben Sie gesagt, nur zweimal wurde in der deutschen Geschichte bewusst Wirtschaftspolitik betrieben. Einmal hat Adenauer nicht auf den Vater des deutschen Wirtschaftswunders gehört, nämlich auf Ludwig Erhard, als er sich für Europa entschieden hat. Das nennen Sie als gutes Beispiel. Was könnte man da jetzt heute lernen von dieser geschichtlichen Episode damals?
Naja, das Interessante ist tatsächlich, dass Adenauer der wichtigste Wirtschaftspolitiker Deutschlands war. Er hat sich in allen Fragen immer gegen Ludwig Erhard durchgesetzt. Und man kann nur sagen, zum Glück. Nicht? Also das war ein die europäische Integration, das war die große Rentenreform von 57, das war auch ein Kreditmechanismus, den heute keiner mehr kennt, die Europäische Zahlungsunion, die dazu geführt hat, dass das Wirtschaftswunder überhaupt erst möglich war. Und ich glaube, der Witz an Adenauer war, und das ist das, was wir heute lernen können, Adenauer hat nie so getan, als wäre er ein Ökonom oder ein großer Wirtschaftspolitiker, sondern Adenauer hat die Wirtschaft gestaltet, etwas Gutes für die Gesellschaft zu erreichen. Also er hat tatsächlich Politik gemacht.
Mhm. Und das vermissen Sie heute.
Ja, genau. Dieses Verständnis, dass man Staat gestalten muss, Gesellschaft gestalten muss und dass die Wirtschaft kein Selbstzweck ist, sondern dienen muss, das brauchen wir dringend, wenn wir jetzt diese ökologische Wende hinbekommen wollen.
Zweites Beispiel, das Sie nennen, ist Helmut Kohl, der nicht auf die Bundesbank gehört hat, als er die Deutsche Währungsunion forciert hat. Auch da war das sozusagen in the long run, also auf die lange Sicht dann richtig. Auch da können wir dieses lernen.
Ja, also ich meine, viele Deutsche fragen sich, warum wir den Euro haben. Aber es ist wirklich so, der Euro ist eine grandiose Idee eigentlich und die Deutschen sind die besten und größten Profiteure, weil man muss sich klar machen, dass Europa zwar schon immer in viele Nationalstaaten zerfallen ist, aber es war und ist ökonomisch geeinigt. Seit der Antike, seit dem Römischen Reich. Und es funktioniert eben nicht, wenn jedes Land seine eigene Währung hat und das alles hin und her schwankt, sondern am besten ist tatsächlich eine Währungsunion, wie wir sie mit dem Euro haben.
Wenn man jetzt Angela Merkel in den Blick nimmt und weiß, dass sie so lange regiert, wie Konrad Adenauer ihn tatsächlich eingeholt hat, ja, genau. Aber noch nicht Helmut Kohl.
Genau.
Da muss sie noch ein bisschen regieren. Ich glaube, noch 700 Tage. Das wird wahrscheinlich nicht gelingen, wenn sie dabei bleibt, was sie gesagt hat, dass sie nämlich nicht wieder antreten will. Und vielleicht ja, so ein paar Dinge nicht passieren, zum Beispiel die Koalitionsverhandlungen nach den nächsten Wahlen sich nicht so arg lang hinziehen. Was würden Sie jetzt von Angela Merkel tatsächlich erwarten? Würden Sie erwarten, dass sie die Macht, die sie jetzt noch hat, bis zu dem Tag, an dem sie dann das Kanzleramt räumen muss, nutzt, um diese ökologische Wende tatsächlich in Gang zu setzen?
Naja, das tragisch ist, man kann das nicht fassen, aber das ist so. Im Augenblick gibt es noch nicht mal ein Konzept. Also wenn man jetzt klar hat, okay, dass die Automobilindustrie hat eigentlich keine Zukunft, dann müsste man sich ja jetzt mal fragen, gut, 1,75 Millionen Menschen, was machen wir mit denen eigentlich? Und dafür bräuchte man also erstmal eine Strategie. Diese Strategie gibt es aber nicht, was man den Politikern nur zum Teil vorwerfen kann, weil gleichzeitig, und das ist genauso erstaunlich, versagt die Ökonomie komplett. Also eigentlich wäre das eine Aufgabe für die Volkswirte. Die machen das aber nicht. Es gibt in Deutschland 15.000 Volkswirte und kein einziger. Mhm. Das erforscht eigentlich, wie man den Klimawandel ökologisch gestalten könnte.
Und Sie sagen, die Volkswirte tun das deswegen nicht, weil es tabu ist, sich kritisch über die soziale Marktwirtschaft zu äußern und darüber nachzudenken?
Das ist der eine Teil. Also vieles ist tatsächlich tabuisiert.
Die würden Ihnen natürlich widersprechen und würden sagen, natürlich denken wir kritisch über die soziale Marktwirtschaft nach.
Ja, aber Sie müssten jetzt ja nicht über die soziale Marktwirtschaft nachdenken, sondern darüber nachdenken, wie man den Klimawandel ökonomisch steuert. Und das tun Sie nicht. Und das hat auch damit zu tun, dass die Modelle, die im Mainstream verankert sind bei der Ökonomie, sich gar nicht eignen, um über einen dynamischen Prozess wie den Klimawandel überhaupt nachzudenken, weil die alle, und das ist einfach katastrophal, in Gleichgewichtsmodellen denken, wo man am Ende immer herausfindet, dass der Markt recht hat. Und mit dieser Art von Schrumpftheorie kommt man natürlich nicht weiter.
Wieso Schrumpftheorie? Die Schrumpftheorie würden ja eher Sie vertreten, indem Sie sagen, wir müssten zum Beispiel uns selber ein bisschen schrumpfen und weniger Auto fahren, etc.
Ja, da habe ich mich jetzt falsch ausgedrückt. Also das ist sozusagen eine Minimaltheorie, nicht? Man hat nur einen einzigen Glaubenssatz, nämlich letztlich, der Markt hat immer recht und damit versucht man alles zu erklären. Und mit dieser Minimaltheorie kann man natürlich so eine Art Herausforderung nicht bewältigen.
Gut, die Autoindustrie würde wahrscheinlich sagen, wir sind ja dabei, neue Strategien zu erfinden. Wir sind ja dabei, uns in Richtung Elektromobilität zum Beispiel gerade bei Volkswagen zu bewegen. Wir sind ja dabei, in die Zukunft zu gucken.
Ja, das stimmt. Aber da gibt es zwei Probleme. Das eine ist natürlich aus der Sicht der Automobilindustrie oder der Beschäftigten. Ein Elektromotor braucht nicht so viele Mitarbeiter wie ein Verbrennungsmotor. Da sind also das Problem, was macht man mit den Arbeitskräften, würde sich schon mal stellen. Und das zweite ist natürlich, dass auch ein Auto, das mit Elektromotor letztlich zu viel Umwelt und zu viel Rohstoffe verbraucht.
Also sollen wir zu Fuß gehen?
Nein, Bus fahren. Aber aber ganz im Ernst. Darauf wird es rauslaufen, ob wir wollen oder nicht. Das wird aber, übrigens werden nicht nur Automitarbeiter tendenziell überflüssig, sondern auch Bankmitarbeiter, Versicherungsangestellte, PR-Leute, vielleicht auch große Teile der Journalisten. Also die ganze Welt wird sich ändern. Der Klimawandel wird nichts unberührt lassen.
Ulrike Herrmann hier zu Gast von der TAZ. Frau Herrmann, Sie haben vorhin schon gesagt, Sie fahren nach Hamburg morgen, um Weihnachten zu feiern. Das heißt, Einsamkeit ist für Sie kein Thema an diesem Christfest.
Nee, also eigentlich nicht, muss ich jetzt mal zugeben. Aber ich glaube, dass Einsamkeit für jeden Menschen immer ein Thema ist, weil es ja erstaunlicherweise so ist, dass man auch zu zweit einsam sein kann, nicht?
Also, das stimmt.
Ich glaube, die Begegnung mit anderen Menschen ist nie problemlos und nur ganz selten wirklich konfliktfrei. Und jeder Mensch ist permanent damit beschäftigt, sich mit seiner Umwelt auseinanderzusetzen. Und dabei entsteht dann auch immer mal wieder, wahrscheinlich bei den meisten nicht durchgängig, sondern eben immer mal wieder zwischendurch, dieses Gefühl, dass man eigentlich einsam ist.
Wenn das zwischendurch entsteht, dann ist es wahrscheinlich in Ordnung. Wenn es ein Gefühl ist, was einen auf lange Zeit begleitet, dann kann es natürlich zu Krankheitssymptomen auch führen. Warum sage ich das? Weil gleich nach den Nachrichten im Länderreport wir nach Brandenburg gucken. Da sind manche Dörfer komplett verlassen. Da gibt es eine Ödnis, die einem schon aufs Gemüt schlagen kann. Darüber berichten wir gleich. Wie können soziale Treffpunkte zum Beispiel in Dörfern erhalten werden, ist die Frage. Und Ihnen, Frau Herrmann, danke ich sehr, dass Sie hier waren in dieser Stunde.
Ja, danke, dass ich da sein durfte.
Das durften Sie sehr gerne.